So, dann starten wir. Wie geht's euch? Ich sag mal von meiner Seite, endlich ist es soweit. Ja, wir haben den Auftakt zu unseren Fasten- und Gebetstagen. Wir hatten diese Vor-Osterwoche. Ja, also heute ist Palmsonntag, haben wir schon gehört. Und das nennt man die sogenannte Karwoche. Ja? Die Woche, die auf Ostern hinführt. Und als wir als unser Ältestenkreis zusammenkamen, Anfang des Jahres, und wir diese Woche geplant hatten, hatten wir das beste Ältestentreffen ever. Ja, wir hatten so viel Spaß, wir hatten eine gute Zeit, wir hatten gute Ideen, wir dachten, jawohl, das wird Veränderung bringen. Und wir freuen uns unglaublich auf diese Zeit. Ich persönlich, ich freue mich mega und ich warte und erwarte echt Großes von Gott, auch in diesen Tagen, die vor uns liegen. Und heute, mit diesem Gottesdienst und mit diesem Thema, wollen wir so ein bisschen ein Fundament legen für das, was in den nächsten Tagen passieren soll. Und ich sag's jetzt mal so, falls du für heute Mittag schon den Braten im Ofen hast, okay, dann genieß ihn nochmal so richtig. Ja, genieß ihn nochmal, aber ich mache noch so einen kleinen Tipp dazu. Hau dir den Bauch nicht so voll, dass du dich vor Schmerzen krümmst, in der Hoffnung, die nächsten 4 Tage zu überstehen, weil das ist nicht die beste Vorbereitung. Am besten schlürfst du heute Abend vielleicht noch ein Süppchen, ja, und stellst dich einfach auf das ein, was vor dir liegt und was noch auf dich zukommt. So, damit habe ich euch gleich zu Anfang schon mal ganz liebevoll abgeholt. Und so richtig motiviert, mitzumachen und dabei zu sein. Und vielleicht ist dieses nächste Bild ein Ausdruck deiner Seele. Vielleicht, wenn du jetzt so an die nächsten 4 Tage denkst, ist das so dein emotionaler Zustand. Ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es jetzt so vielleicht 80% der Menschen hier im Saal sind und die denken sich, hey, das kann ich nicht. Das schaffe ich doch nie. 4 Tage nichts essen. Du spinnst doch. Warum sollte ich das tun? Was bringt mir das? Wer kommt denn auf so eine Idee? Was war das für ein Ältestentreffen Anfang des Jahres? Ja, da wäre ich gern dabei gewesen, hätte ich meine Meinung dazu gesagt. Weißt du, ich bin so froh, dass du diese Fragen hast. Ich bin so froh, dass du diese Fragen stellst, weil das gibt mir einen Grund, darüber eine Predigt zu halten. Auch wenn wir es gar nicht so richtig durchgeplant hatten vorher. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir in dieses Thema einsteigen, wo wir gerade aus der Waffenrüstungsreihe kommen. Weil ich glaube und ich bin fest überzeugt davon, du wirst deine ganze Waffenrüstung brauchen in den nächsten Tagen. Du brauchst den Helm des Heils fest auf deinen Kopf. Wenn die Gedanken zu dir kommen, die dir sagen wollen, ah, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Ich fordere dich auf, den Gürtel der Wahrheit fest anzulegen und umzuschnallen und dich nicht vom Vater der Lüge manipulieren zu lassen. Und ich will dir sagen, hör auf, klein von dir zu denken, denn du bist ein Kind Gottes. Du bist ein Sohn und eine Tochter des Höchsten und er lebt in dir. Paulus sagt uns in Philipper 4,13, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und jetzt hört mal her, ich weiß, was so in manchem Kopf jetzt rumgeht. Ja, den Vers, ja, den holt er immer, wenn er uns zu irgendwas überreden will. Ja, das ist so ein Totschlagvers. Und weißt du was, ich gebe dir recht, das ist ein Totschlagvers. Der wird total oft missbraucht, weil er aus dem Zusammenhang gerissen wird. Aber weißt du was? Es tut mir echt leid, aber im Zusammenhang mit Fasten trifft er zu 100% zu. Weißt du warum? Paulus spricht vorher davon, dass er mit viel zurechtkommt und mit wenig. Er kommt mit Geld zurecht und ohne Geld. Und das bedeutet letztlich mit Essen und ohne Essen. Im Fasten, ihr Lieben, da solidarisieren wir uns auch mit den Armen dieser Welt. Wisst ihr, die Armen dieser Welt, sie beten noch von ganzem Herzen, unser tägliches Brot gib uns heute. Wo wir im reichen und tendenziell eher übergewichtigen Westen manchmal eher beten sollten, Herr, bewahre uns vor unserem Überfluss. Ihr Lieben, wir leben in einer Umgebung mit einem Überangebot an Lebensmitteln. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe mal TripAdvisor aufgemacht, okay? Und dann suchst du nach einem Restaurant in Karlsruhe. Wisst ihr, was dann passiert? Du klickst und klickst und klickst und klickst und klickst und klickst. Und nach 600 Einträgen für Karlsruhe hat es beim TripAdvisor aufgehört. Aber glaub doch nicht, dass jede Dönerbude beim TripAdvisor ist. Also wir haben einfach ein Überangebot, egal ob zum Frühstücken, zum Lieblingsitaliener, zum Chinesen, zum Inder, vegetarisch, vegan, alles ist da. Ganz konkret heißt es, wenn du hier heute in Karlsruhe jeden Tag essen gehen willst, brauchst du fast 2 Jahre, bis du jedes Restaurant in Karlsruhe ausprobiert hast. 2 Jahre! Hey, wir haben ein Überangebot. Eine repräsentative Umfrage aus dem Jahr 2019 zur Folge geht jeder zweite Deutsche mindestens einmal im Monat in ein Restaurant. Jeder zweite mindestens einmal. Ich habe auch noch was anderes mitgebracht. Hier, dieser Report vom Bundesministerium für Ernährung, wie Deutschland isst, ist sehr aufschlussreich. Könnt ihr gerne mal reingucken, da sind viele interessante Informationen drin. Was wir, glaube ich, unangefochten festhalten können, in unserer Gesellschaft nimmt das Essen einen sehr großen und bedeutungsvollen Platz ein. Und gleichzeitig, und jetzt wird es ein bisschen paradox, weil gleichzeitig, wo Essen so wichtig ist, leben wir in einer Zeit und Gesellschaft des regelrechten Körperkults. In manchen Bevölkerungsgruppen, da boomen gesunde Lebensweisen von der Ernährung über den Sport bis zu einem Körperideal, das besonders junge Frauen prägt und verzweifeln lässt. Es gibt unzählige Blogger und YouTuber und Instagrammer, die dir erzählen, wie es richtig geht, zum Traumkörper, wie auch immer der aussieht, zu kommen. Und weißt du, das führt zu so paradoxen Situationen. Da stehst du im Supermarkt an der Schlange. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nee, ihr geht ja jeden Tag essen, oder? Also ihr kennt es nicht. Aber stell dir mal rein hypothetisch vor, du stehst im Supermarkt an der Schlange und bist so kurz vorm Bezahlen und dann ist so neben dir dieses Zeitschriftenregal. Und in diesem Zeitschriftenregal, da siehst du ein Cover von Chris Hemsworth in der Form seines Lebens. Chris Hemsworth in der Form seines Lebens. Und weißt du, was du direkt neben diesem Cover siehst? Da siehst du ein Magazin mit dem Titel Sweet Dreams. Süße Träume. Denk mal kurz über diese beiden Eindrücke nach. Also zumindest bei meiner Genetik. Ich schieb's mal auf die Genetik. Zumindest bei meiner Genetik ist es so, dass sich ein Sixpack à la Thor und Käsekuchen gegenseitig ausschließen. Aber da sind wir mit diesen beiden Bildern konfrontiert. Und da muss man sich doch nicht wundern, wenn immer mehr Menschen an Essstörungen wie Magersucht oder Bulimie leiden. Viele junge Menschen und besonders junge Frauen leben mit einer gestörten Körperwahrnehmung, mit mangelndem Selbstwert. Und darunter liegen Schuldgefühle, Schamgefühle, eine Verletzung aus der Beziehung zu Vater oder Mutter. Aber eins vereint sie. All diese jungen Menschen, es vereint sie, dass sie sich ununterbrochen vergleichen mit den Bildern aus diesen Zeitschriftenmagazinen, mit den Bildern aus Instagram, die ihnen jeden Tag aufs Handy kommen. Aber weißt du, wie viele Menschen sehen wirklich so aus? Wie lange sitzen Sie in der Maske, bevor ein Titelbild von einem professionellen Fotografen mit professionellem Licht und allem perfekt geschossen wird? Und dann wird Filter über Filter über Filter über Filter auf Instagram gelegt. Und dann gibt es auch noch so ein Programm, das heißt Photoshop. Schon mal gehört? Aha. Also was ich sagen will, selbst diese scheinbar perfekten 0,1% der Welt, die diesem Schönheitsideal entsprechen, das ich weiß nicht, wer definiert hat, sehen ja in Wirklichkeit noch nicht mal so aus. Also die sind so hingeschminkt und hingefotoshoppt. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir diese beiden Seiten haben. Auf der einen Seite diese große Bedeutung, Überbetonung von Essen und auf der anderen Seite Körperkult und Schönheitsideale. Und diese beiden Dinge, sie haben eins gemeinsam. Und dabei geht es um mehr als nur ein ungesundes Verhältnis zum Essen. Sie haben gemeinsam, dass der Körper uns beherrscht. Der Körper hat eine Macht über unser emotionales Gleichgewicht und sogar über unseren geistlichen Zustand bekommen. Ich glaube, der Punkt ist der, dass Essen eine viel, viel größere Macht über uns hat, als die meisten zugeben wollen. Und dem zugrunde liegt das sogenannte Lustprinzip. Das Lustprinzip ist nicht nur was man so raushaut, das geht auf die Psychologie zurück. Mit diesem Lustprinzip, da beschreiben Psychologen Menschen, die sich in ihrer Entscheidungsfindung, also darin, ob sie etwas tun oder etwas lassen, dass sie sich davon leiten lassen, was ihre Gefühle ihnen gerade sagen. Sie lassen sich von ihren körperlichen Bedürfnissen leiten. Jetzt mal eine weniger wissenschaftliche Formulierung. A fragt B, gehen wir schwimmen? B sagt, nein, kein Bock. Ich gehe lieber Eis essen. Okay, das ist das Lustprinzip. Ganz mit einfachen Worten runtergebrochen. Also wir können wissenschaftlich reden, wir können es aber auch ganz einfach sagen. Das Leitmotiv ist nicht mehr nur für Teenager verantwortlich. Ja, die Teenager, die leben halt nach dem Lustprinzip, kein Bock. Sondern es hat mittlerweile, ist es zum Leitmotiv einer ganzen Gesellschaft geworden. Und dabei wissen wir doch alle, was sich im Moment gut anfühlt und Lust bereitet, hat langfristig oft, nicht immer, aber oft katastrophale Folgen. Und umgekehrt gibt es manchmal Dinge, die im Moment alles andere als Spaß machen, aber die langfristig für uns unglaublich wertvoll sind. Und ich behaupte mal, solange wir nach dem Lustprinzip leben, werden wir nie zu der Person heranwachsen und ein Leben führen, wie Gott es für uns vorbereitet hat. Ich glaube, die Wahrheit ist, die Menschen kontrollieren nicht unbedingt selbst mehr ihr Leben, sondern sie werden kontrolliert von dem, was die Schreiber im Neuen Testament das Fleisch nennen. Unsere Gesellschaft ist komplett so gepolt, das Fleisch zu füttern und darin zu schwelgen. Die ganze Werbung zielt darauf ab, Profit daraus zu schlagen, dass Menschen wenig Selbstkontrolle über ihren Körper haben. Und noch viel weniger über ihre Sehnsüchte. Und die Frage an dieser Stelle, jetzt haben wir das Problem skizziert. Ja, könnt ihr mir folgen bis hierhin? Habe ich euch noch oder seid ihr schon weg? Okay, das Problem ist skizziert. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? Gibt es vielleicht sogar eine geistliche Übung, die uns dabei hilft, auszubrechen aus dieser Macht, die der Körper und das Fleisch über uns haben und dem darunter liegenden Lustprinzip, dem auch von uns viele einfach so ausgeliefert scheinen? Die Antwort ist natürlich ja. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, welche geistliche Übung das ist. Jawohl, Fasten. Ich weiß nicht, wie ihr drauf gekommen seid. Aber es ist das Fasten. Und jetzt legen wir los. Das war die Einleitung. Seid ihr noch da? Wir starten mit unserer Bibelarbeit. Wir gehen erstmal zu 1. Mose Kapitel 2. Eine ganz kurze biblische Theologie des Fastens. Wir schauen uns im zweiten Schöpfungsbericht an, wie Gott den Menschen schuf. Da heißt es, da machte Gott der Herr den Menschen, was steht hier im Hebräischen? Den Adam. Er machte den Menschen, den Adam aus Staub und von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Ihr Lieben, der Mensch hat eine enge Verbindung mit der Natur. Warum? Weil er wortwörtlich aus dem Staub und der Erde geschaffen und geformt wurde. Und das ist natürlich der eine Aspekt auch unserer Körperlichkeit. Aber dabei ist es nicht geblieben. Damit der Mensch lebendig wurde, blies Gott seinen Ruach, seinen Geist, seinen Atem in diesen Menschen. Und von diesem Augenblick an ist der Mensch nicht mehr länger nur Körper. Der Mensch ist Körper und Geist. Weißt du, der Mensch ist aber auch nicht nur Geist. Das war manchmal so in mittelalterlichen Irrlehren der Fall. Da war der Körper nur noch eine menschliche Hülle für unseren Geist, der irgendwann freigesetzt werden sollte. Aber ich sage uns eins, Körper und Geist sind, solange wir leben, untrennbar miteinander verbunden. Der Theologe Scott McKnight bezeichnet Fasten als eine Körpersprache. Eine Sprache mit unserem Körper. Es ist ein Gebet. Nicht mit Worten oder deinen Gedanken, sondern mit deinem Bauch und mit deinem Körper. Und Fasten ist deswegen wichtig, weil mit unserem Körper etwas schiefgelaufen ist. Wir blättern um und gehen zu 1. Mose 3. 1. Mose 3, viele von euch wissen es, der sogenannte Sündenfall. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und jetzt hört euch das an. Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Der Sündenfall hatte also etwas mit Essen zu tun. Mit der Unfähigkeit, auf etwas Leckeres vor deiner Nase zu verzichten. Ich glaube, das muss doch irgendwas bedeuten. Die Versuchung, sie lag jetzt ja nicht darin, grundsätzlich zu essen. Denn sie konnten ja essen, hat ja Eva gesagt. Wir können von allen Bäumen aus dem Garten essen, außer von dem einen. Die Versuchung war, gut und böse neu zu definieren. Es ging darum, dem eigenen Lustprinzip und der Stimme der Schlange mehr zu vertrauen als dem, was Gott als gut und böse für mich definiert hat. Das war immer die Versuchung. Das ist die Versuchung. Und wie ist diese Versuchung verpackt? Essen. Essen oder nicht essen. Mit dem Sündenfall ist etwas Entscheidendes schiefgelaufen im Körper und in seiner Sehnsucht. Nicht nur nach Essen, sondern auch nach dieser Lust für die Augen, wie es hier im Text stand. Paulus stellt in Römer 7 diese rhetorische Frage: Wer wird uns erlösen von diesem Leib des Todes? Was ist die Antwort darauf? 100 Punkte. Wir sind in der Gemeinde, wenn man euch eine Frage stellt, 9 von 10 Fällen ist Jesus die Antwort. In dem Fall stimmt es sogar. Und selbst wenn es falsch ist, kriegt man für Jesus nie einen auf die Mütze. Ja, Jesus ist immer eine gute Antwort. Jesus erlöst uns aus dem Leib des Todes. Und jetzt schauen wir mal an, was dieser Jesus gemacht hat. Eine der ersten Geschichten, die wir von Jesus lesen, direkt nach seiner Taufe. Matthäus 4, Vers 1. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und führe uns nicht in Versuchung. Der Geist führt ihn dahin mit einem bestimmten Zweck, damit er vom Teufel versucht würde. Und da er, übrigens, so nebenbei, 40 Tage, und jetzt kommt's, und Nächte, ja? Also er hat nicht 40 Tage, er hat 40 Tage und Nächte gefastet hatte, wer kann es ihm übel nehmen, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Also wie bei Adam und Eva, oder? Eine Versuchung, die mit Essen zu tun hatte. Und wisst ihr, es ging an dieser Stelle nicht um Brot oder einen Apfel oder eine Frucht. Ja? Jesus hat nicht irgendwie die Steine nicht in Brot verwandelt, weil er was gegen Gluten hatte oder weil er irgendwie sagte, nee, ich mache gerade Low Carb, das passt nicht. An anderer Stelle sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Also es geht nicht um das Brot, es geht um Essen. Und seine Antwort ist ein Zitat aus 5. Mose. Da steht, der Mensch, wisst ihr, was hier noch steht für Mensch im Hebräischen? Adam. Adam lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Also wisst ihr, Matthäus will seinen hebräischen Lesern hier ganz bewusst ein Déjà-vu vor Augen führen. Wir haben hier die Wiederholung der Versuchungsszene aus dem Garten Eden. Ist uns das klar geworden? Es ist die Wiederholung der Versuchungsszene aus dem Garten Eden. Und hier ist Jesus, der neue Adam, im Angesicht des Versuchers. Und im Gegensatz zu Adam und Eva versagt er nicht, sondern er widersteht. Im Gegensatz zu deinem und meinem Versagen widersteht Jesus hier. Im Gegensatz zu allen anderen Milliarden von Menschen auf dem Planeten und in der Menschheitsgeschichte versagt Jesus nicht. Er widersteht. Und damit beginnt sein Reich, in das jeder von uns eingeladen ist, der dazukommen möchte. Und Paulus ergibt dieser Begebenheit aus Matthäus 4 eine theologische Deutung. Er sagt in 1. Korinther 15, denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. Das ist die Deutung, das ist unsere Zukunft, das ist die Perspektive, die wir haben. Und für heute Morgen will ich nur einen Punkt machen. Wie, auf welche Art und Weise hat Jesus widerstanden? Wie konnte Jesus widerstehen, wo Adam und Eva und alle anderen Menschen versagt hatten? Gibt es vielleicht eine geistliche Übung, aus der heraus Jesus diese Konfrontation für sich entschieden hat? Ob du es hören magst oder nicht. Was hat Jesus 40 Tage und Nächte gemacht? Gefastet. So sieht's aus. War Jesus nach diesen 40 Tagen schwach? Körperlich ja. Es hungerte ihn, lesen wir. Er war körperlich schwach, aber er war geistlich stark wie nie zuvor. Er war geistlich auf der Höhe seiner Kraft. Wie hat Jesus seine Königsherrschaft auf dieser Erde also begonnen? Mit Fasten. Und deswegen ist es auch keine Überraschung, dass Fasten auch später im Leben von Jesus immer wieder ein großer Bestandteil seines Lebens war. Es ist jetzt nicht so, dass die Evangelien das bei jeder Gelegenheit rauskehren, damit wir alle und immer und immer und immer wieder darüber stolpern und davon lesen. Aber wir werden gleich noch sehen, es war einfach normal. Und über was Normales musste man auch gar nicht so viel sprechen. Aber ich denke zum Beispiel an die Geschichte mit der Frau am Jakobsbrunnen, wo Jesus und die Jünger auch müde sind. Die Jünger, sie gehen in die Stadt, um Essen zu kaufen, kommen zurück. Und dann sagt Jesus diese etwas kryptische Zeile, meine Speise ist, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Weißt du, ich glaube, hier wollte Jesus nicht einfach clever klingen. Hier wollte Jesus sagen, es geht um mehr als das Lustprinzip. Es geht nicht nur um den Körper, es geht auch um den Geist. Das Fasten war auch ein fester Bestandteil seiner Nachfolger und ihres Lebens. Wir gehen weiter zu Matthäus 6, da sind wir mitten in der Bergpredigt. Und die Bibelkenner wissen schon, was jetzt kommt. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen, wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht, damit du dich nicht vor den Leuten zeigst mit deinem Fasten, sondern vor deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird's dir vergelten. Ihr Lieben, hier steht, wenn ihr fastet. Naja, das klingt ja irgendwie, je nachdem wie man es hören will, schon auch so ein bisschen nach Lustprinzip. Wenn ihr Lust habt zu fasten, könnte man ja auch so ergänzen. Aber das gibt leider das Griechische an der Stelle überhaupt nicht her. Das ist nicht gemeint, sondern dort geht es eben nicht um ein Wenn im Sinne von falls, sondern es geht um ein Wenn im Sinne von jedes Mal. Also wir lesen hier nicht, wenn ihr aber fastet, sondern jedes Mal, wenn ihr fastet. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied. Jesus ersetzt es als selbstverständlich voraus, dass seine Nachfolger fasten. Und als zweites rechnet Jesus damit, dass sie es verkacken. Er geht davon aus, dass wir andere beeindrucken wollen, dass es nicht funktioniert, dass wir deswegen auch nicht die Belohnung bekommen, die wir uns erhoffen. Jetzt reden wir doch mal miteinander über das Fasten. Er geht davon aus, dass seine Nachfolger mehr oder weniger regelmäßig fasten. Und bevor wir jetzt hier weitermachen, muss man es doch mal aussprechen. Die wenigsten von uns tun das. Und nicht nur bei uns hier, auch unter anderen Christen in unserer Zeit und in unseren Breiten ist es äußerst unüblich geworden zu fasten. Aber weißt du was, es war nicht immer so. Zur Zeit Jesu war es für die meisten Juden und für alle Pharisäer üblich, 2 Tage jede Woche zu fasten. Nicht jedes Jahr oder jede Dekade oder jedes Leben, jede Woche. Und zwar waren es die Tage Montag und Donnerstag. Da haben sie gefastet. Und bei der einzigen Lehreinheit, die Jesus über geistliche Übungen gibt, genau hier in Matthäus 6, da nennt er 3 Übungen beim Namen. Fasten, Gebet und Hilfe für die Armen. Und auch danach ging es weiter mit 2 Festtagen in der Woche. In der Didache, das ist das erste außerbiblische Dokument über die Christen, da lesen wir Folgendes. Aber lasst euer Fasten nicht mit dem der Heuchler zusammenfallen. Sie fasten montags und donnerstags. Also müsst ihr am Mittwoch und am Freitag fasten. Steht da. Es war total üblich. Also komisch irgendwie, ne? Sie so abgrenzen wollen von den Heuchlern, wissen bessere Christen. Aber der Punkt ist, für einen ganz langen Zeitraum war das Fasten ein fester Bestandteil des geistlichen Lebens. Nie am Samstag, da war der Sabbat, auch nicht am Sonntag, das war der Tag des Herrn. Das waren Tage, an denen sie zusammenkamen, um zu feiern, sich zu erinnern, Gemeinschaft zu pflegen. Und es ging nicht ohne Essen. Essen gehört auch dazu. Es hat seinen Platz, ist wichtig. Und dann hat sich später in den christlichen Kirchen die sogenannte Fastenzeit entwickelt. Schon mal gehört? Fastenzeit, was verbinden wir mit Fastenzeit? Ja, das sind so die 40 Tage vor Ostern. Wir kennen das von katholischen oder evangelischen oder orthodoxen Christen. Und da gibt es manchmal ja ungewöhnliche Formen. Dann gibt es Plastikfasten oder Handyfasten. Aber weißt du, ursprünglich haben die Menschen in dieser Zeit 40 Tage tagsüber, es war damals tagsüber, komplett auf Essen verzichtet. Und abends haben sie nur eine einfache Mahlzeit ohne Fleisch und ohne Alkohol zu sich genommen. Deswegen wurden ja die Maultaschen erfunden. Und Religionswissenschaftler vermuten, dass sich der muslimische Ramadan aus der christlichen Fastenzeit entwickelt hat. Wobei da nach Sonnenuntergang nicht nur einfache Mahlzeiten gegessen werden. Der Punkt ist, in der Kirchengeschichte hatte das Fasten über viele Jahrhunderte eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Bis etwa zur Zeit von, was denkt ihr? John Wesley, ich sag's euch, okay? John Wesley war ein großer Evangelist. Am Ende des 18. Jahrhunderts war es seine Hochzeit und er hat die methodistische Kirche gegründet und er hat was ziemlich Krasses gesagt. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Er sagt, und ich fürchte, es gibt Tausende von sogenannten Methodisten in England und Irland, die nach demselben schlechten Beispiel das Fasten völlig aufgegeben haben. Die so weit davon entfernt sind, 2-mal in der Woche zu fasten, dass sie nicht einmal 2-mal im Monat fasten. Der Mann, der nie fastet, ist genauso wenig auf dem Weg zum Himmel wie der Mann, der nie betet. Das ist so der Moment, wo ich gerne Frau wäre. Und wenn wir das so lesen, dann wissen wir, was wir, ich sag's jetzt mal mit den Worten Wesleys, für sogenannte Christen sind, oder? Jetzt sage ich nicht, dass ich hier mit Wesley einer Meinung bin. Ja, es geht ja nicht um ein Fasten, ich sage mal, aus einem Zwang heraus oder aus einem Einhalten eines Gesetzes heraus. Der Wesley war manchmal auch ganz schön bruddelig. Aber natürlich war er eine große Leitungspersönlichkeit in der Kirchengeschichte. Was ich sagen will, ist einfach, dass bis vor relativ kurzer Zeit gehörte das Fasten in der Kirchengeschichte zu den Kernelementen christlicher Nachfolge. Wenn es dir ernst war mit der Nachfolge, dann hast du regelmäßig gefastet. Und wenn wir jetzt ehrlich sind mit uns, dann ist für viele von uns die Vorstellung, ab morgen 4 Tage und Nächte nichts zu essen, sehr seltsam und irgendwie auch beängstigend. Sind wir jetzt eine Sekte geworden? Das klingt schon irgendwie seltsam und sektiererisch gesetzlich. Ja klar, schön, dass du da bist. Wir werden nachher im Übrigen beim Opfer auch gleich die Kreditkarten mit einsammeln, okay? Also das kriegen wir alles hin. Nein, Spaß beiseite, natürlich nicht. Aber ich glaube, es geht doch darum, dass wir verstehen müssen, dass es gar nicht um die Geschichte geht und die Kirchengeschichte. Was es uns so schwer macht, ist die Gesellschaft, in der wir leben. Was es uns so schwer macht, auf etwas zu verzichten, ist unsere Zeit. Freiwilliger Verzicht auf etwas ist das Dümmste, was du tun kannst in einer Ellbogengesellschaft. Warum um alles in der Welt solltest du freiwillig für mehrere Tage auf Essen verzichten? Und das, genau das geht einfach nicht in den Kopf vieler Menschen. Unsere Gesellschaft ist total hedonistisch und egoistisch. Zuerst komme ich. Und dann kommt lange nichts. Und weißt du, wer dann kommt? Dann kommt wieder ich. Und dann kommst vielleicht irgendwann mal du. So denken die Menschen um uns herum. Denken wir auch schon so? Ich will sagen, es geht in unserer Gesellschaft nur um mich, um meine Bedürfnisse, um meine Ziele, um meine Verletzungen und so weiter. Deshalb ist die Übung des Fastens in der modernen westlichen Gemeinde, ich will das ganz bewusst sagen, in der modernen westlichen Gemeinde weitestgehend ins Hintertreffen geraten. Okay, 2 grundlegende Fragen zum Schluss. Was ist biblisches Fasten genau? Warum tun wir das? Das ist jetzt keine komplizierte Wissenschaft oder so. Ich möchte einfach versuchen, ein paar Missverständnisse zu klären, die es manchmal gibt. Und manchmal hilft es da zuerst auch darüber nachzudenken, was Fasten nicht ist. Fasten ist nicht Abstinenz. Weißt du, immer wieder sagen Menschen, ich mache Handyfasten oder Xbox-Fasten. Ja, das könnte man auch einfach Erwachsenwerden nennen, aber das ist was anderes. Manche fasten von Rotwein, andere fasten von Shopping oder Schokolade, egal was. Und ich will das jetzt alles gar nicht drunter machen. Es ist gut, sich zu enthalten von Dingen, die unsere Aufmerksamkeit für Jesus einschränken. Aber sag bitte einfach, ich spiele diesen Monat keine Xbox oder ich kaufe diesen Monat keine neuen Kleider. Nenn es nicht Fasten. Okay? Das Zweite, was Fasten nicht ist, die weiße Schrift, sieht man die? So ein bisschen, gell? Okay, egal, das nächste Mal mache ich es besser. Was Fasten nicht ist, es ist nicht eine eingeschränkte Ernährung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von dem Daniel-Fasten gehört habt. Schon mal gehört? Daniel-Fast? Es geht darum, dass Daniel auf Fleisch verzichtet hat, nur Gemüse gegessen und Wasser getrunken hat. Und ich sage euch eins, das ist wunderbar. Aber wenn du Daniel Kapitel 1 liest, dann steht da an keiner einzigen Stelle das Wort Fasten. Das müssen wir einfach wissen. Das haben Menschen daraus gemacht und es ist nicht schlecht, aber es ist nicht Fasten. Wenn du sagst, ich will meine Ernährung umstellen, ich will gesünder leben, ich will auf Fleisch verzichten oder auf Kohlenhydrate verzichten, egal aus welchem Motiv, sei es um abzunehmen für eine Entgiftung, dann ist das gut. Es ist super, aber es ist nicht Fasten. Fasten ist auch keine Diät und kein Gesundheitstrend. Zumindest bei Männern, ich weiß nicht genau, wie das bei Frauen ist, bei Männern, da wird immer wieder von Intermittent Fasting gesprochen. Schon mal gehört, irgendjemand? Seid ehrlich, come on guys. Also manche haben es schon mal gehört. Das bedeutet, gibt es verschiedene Formen, zum Beispiel 16 Stunden nichts essen und dann darf man 8 Stunden essen. Auch mit Augenmaß, aber mehr oder weniger normal essen. Ich habe es auch eine Zeit lang ausprobiert. Aber weißt du, statt einem Sixpack habe ich immer noch mein Bäuchlein. Amen. Das ist der Trend. Und vielleicht ist es gesundheitlich gesehen auch hilfreich, aber es hat nichts mit der geistlichen Übung des Fastens zu tun. Und wir sprechen gleich darüber. Ich will nur noch kurz auf das Fasten Jesu in der Wüste zurückkommen. Jesus hat in der Wüste 40 Tage und Nächte gefastet. Was glaubst du, warum? Ich sag dir mit Sicherheit, was nicht seine Motivation war, glaube ich. Seine Motivation war nicht, dass er sagte, boah, ich werde dauernd auf der Bühne stehen, ich muss einfach gut aussehen. Oder? Glaubt ihr, dass das seine Motivation war? Ich bin ständig im Rampenlicht. Da will ich schon irgendwie durchtrainiert rüberkommen. Natürlich weiß ich es nicht zu 100%, aber ich habe große Zweifel daran, dass das seine Motivation war. Was ist Fasten dann? Ich habe uns ein paar Aussagen mitgebracht. Fasten ist der bewusste Verzicht auf Essen, um sich vom Heiligen Geist zu ernähren. Kurz sacken lassen. John Piper, er sagt, Fasten ist mit dem ganzen Körper nach Gott hungern. Mit dem ganzen Körper nach Gott hungern. Und Dallas Willard, er sagt, Fasten ist ein Festmahl an unserem Herrn. Es geht uns darum, seinen Willen zu tun. Das sind doch Aussagen, zu denen wir hoffentlich Amen sagen können. Es geht uns darum, seinen Willen zu tun. Es gibt keine biblische Vorgabe darüber, wie lange man fasten soll oder muss. Die meisten biblischen Beispiele gingen einen Tag. In der Kirchengeschichte wurde zweimal pro Woche von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gefastet. Aber es gibt auch längere Beispiele von 3 Tagen oder 7 Tagen bis hin zu 40 Tagen. Normalerweise haben die Menschen immer Wasser getrunken. Aber es gibt auch Beispiele, wo sogar auf Wasser verzichtet wurde. Man kann alleine für sich fasten, weil man ein bestimmtes Thema hat, wo man mit Gott trinkt. Oder man kann mit anderen zusammen fasten, in Gemeinschaft. Wichtig ist, was wir in Matthäus 6 gesehen haben, dass wir nicht Fasten als Ziel haben, um anzugeben oder unsere eigene Geistlichkeit zur Schau zu stellen. Esther hatte das ganze Volk dazu aufgerufen, 3 Tage zu fasten, ohne Essen und Trinken. Beim großen Versöhnungstag, dem Yom Kippur, hat das ganze Volk Israel 24 Stunden jedes Jahr zusammen gefastet. Auch in der frühen Gemeinde, in der Apostelgeschichte, hat die ganze Gemeinde zusammen gebetet und gefastet. Viele, nicht alle, viele Helden in der Bibel haben explizit gefastet. Von vorne bis hinten lesen wir in der Bibel von dieser Übung des Fastens. Warum fasten wir? Warum sollte ich das tun? Es gibt 3 Gründe dafür, warum wir fasten und wobei es uns hilft. Ich habe den ersten mal ein bisschen kryptisch formuliert. Wir fasten, um das Fleisch zu verhungern und den Geist zu ernähren. Das ist die Theologie von Paulus, wie wir sie im Römerbrief lesen, wie wir sie im Galaterbrief lesen, an verschiedenen Stellen im Neuen Testament. Das Fleisch und der Geist. Wir haben vorher gesprochen, Körper und Geist sind eins. Und wir sollten uns nicht den Fehler zu machen, zu sagen, okay, der Körper ist das Fleisch und der Geist ist der Geist. Körper und Fleisch sind nicht dasselbe. Es hat oft was damit zu tun, wie es sich in unserem Körper ausdrückt, aber es ist nicht dasselbe. Wir sollten fasten, um zu beten, um uns ganz bewusst rauszunehmen aus unserem Alltag, aus den Situationen, wo wir sagen, wir wollen Zeit zur Seite legen, ganz explizit, um mit Gott in Verbindung zu sein, um mit ihm zu sprechen. Und wir fasten, um uns mit den Armen zu solidarisieren. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Und ich kann jetzt nicht mehr in aller Ausführlichkeit auf diesen Kampf Fleisch gegen Geist eingehen. Aber nur ein kurzer Gedanke dazu. Das Fleisch ist ziemlich hässlich. Ich habe es gerade schon gesagt, das Fleisch ist nicht nur unser Körper. Das Fleisch, es meint die Perversion und Übertreibung eines guten Bedürfnisses, das Gott in den Menschen hineingelegt hat. Habt ihr das verstanden? Es ist die Übertreibung, die Perversion eines grundsätzlich guten Bedürfnisses. Aber ein Stück weit ist es doch oftmals unser Problem als Menschen. Wir kriegen einfach nicht genug. Wir kriegen nicht genug. Und es muss mehr werden und mehr werden. Und mehr werden. Wenn du dich mehr mit dem auseinandersetzen möchtest, dann studier mal in aller Ruhe Römer 8, Galater 5. Zum Praktischen noch, wenn wir jetzt miteinander fasten wollen und wir werden niemanden zwingen, okay? Ich werde auch niemanden kontrollieren. Wir werden mit einer großen Freiheit und Freude in diese Tage reingehen. Und jeder, der es möchte, ist von Herzen eingeladen, dabei zu sein. Und jeder, der es im Moment noch nicht möchte, ist herzlich eingeladen, sich die Frage zu stellen, warum will ich mich dieses Segens berauben? Ich weiß, es gibt Menschen, da ist es körperlich einfach nicht möglich, aufgrund von gesundheitlichen Umständen oder was auch immer. Deswegen, ich sag's nochmal, wir wollen mit großer Freiheit und Freude in diese Tage reingehen. Und wenn du sagst, ich habe eine körperliche Situation, wo ich einfach nicht fasten kann, dann überleg dir doch, worauf kannst du dann stattdessen verzichten in dieser Zeit. Und wenn du fastest, dann freu dich schon jetzt auf jedes Magenknurren. Weißt du warum? Weil jedes Magenknurren, und das kommt, ich verspreche es dir, das kommt, aber jedes Magenknurren erinnert dich daran, warum du fastest. Du machst es ja nicht einfach so, du machst es ja mit einem Ziel. Du sagst, jedes Mal, wenn der Magen knurrt, jawohl, Fleisch, ich hungere dich aus im Namen Jesu. Versteht ihr? Ja, das ist doch geil, das macht doch Spaß. Da kann man sagen, jawohl. Amen. Dankeschön. Und dann könnt ihr mit der Kraft Gottes erleben. Denkt dran, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Dann könnt ihr mit Christus euren Sieg davontragen. Ich persönlich erwarte mir in diesen Tagen Antworten auf ganz persönliche Fragen. Ich rechne auch mit einer tieferen Einheit für uns miteinander als Gemeinde. Und wisst ihr, womit ich auch rechne? Wofür ich beten will in diesen Tagen? Ich rechne damit, dass wir einen ganz neuen evangelistischen Punch bekommen. Ja? Das brauchen wir. Dass wir erleben, wie Menschen Jesus kennenlernen. Ich hoffe so sehr, du lässt dich motivieren und begeistern und fastest mit uns in diesen Tagen. Wir haben jeden Abend, ihr habt am Eingang ein Faltkärtchen bekommen, jeden Abend um 19 Uhr treffen wir uns hier in diesem Raum. Ab morgen, nicht ab heute. Heute dürft ihr noch, was ihr wollt. Okay? Morgen, dann kommen wir alle in Sack und Asche und mit Tränen. Und dann sind wir so untereinander und sagen, boah, ich kann nicht mehr. Und dann machen wir, nein, komm, wir halten durch. Zusammen schaffen wir das. Und dann machen wir Group Huddle. Ja, zusammen, wir ermutigen uns. Wir sagen, ja, gemeinsam schaffen wir das. So sind diese Abende gedacht. Lass dir diese Erfahrung nicht rauben, indem du dir vom Feind falsche Gedanken einpflanzen lässt. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, darauf habe ich keine Lust. Ich sage dir, es wird nicht leicht, aber mit Gottes Hilfe können wir das schaffen. Und wie es sich gehört, haben wir, ach so, warte mal, ich habe noch ein Bild. Kennt ihr noch das Bild vom Anfang? Und mein Gebet, mein Wunsch, meine Hoffnung, dass ihr nach dieser Predigt auf Fasten so schaut. Ja, dass ihr sagt, ja, ich darf das Fleisch aushungern im Namen Jesu. Ich darf den Geist nähren. Ich darf ihm ähnlicher werden. Ich darf stärker werden. Darauf freuen wir uns. Aber dann freuen wir uns auch drauf, freue ich mich mega drauf, dass wir nicht nur fasten, sondern dass wir auch das Fasten brechen werden. Peter, du wolltest dazu noch ein paar Worte sagen zu dem Donnerstagabend, wenn wir hier zusammenkommen. Oh, du musst noch kurz warten. Ja.
Ja, irgendwann hat auch das Fasten ein Ende. Und da darf ich jetzt drüber reden. Am Donnerstag wollen wir miteinander so, na, sagen wir mal, so ein angelehntes Passa feiern. Wir haben draußen eine Liste, bitte eintragen, weil wir müssen entsprechend auch was vorbereiten. Auch ein bisschen eintragen, was ihr mitbringt. Und wer fastet, denke ich, bringt ein bisschen was Leichteres mit. Und wer nicht fastet, der kann ja ein bisschen mehr mitbringen. Dass wir einfach ein buntes, aber nicht ein Überfressbuffet zusammenkriegen. Okay? Und Passa heißt, wir wollen miteinander einfach so ein bisschen durchspielen, was Jesus damals mit seinen Jüngern gefeiert hat. Das war ein sehr ritualisiertes Mahl. Und in diesem rituellen Mahl hat Jesus dann einzelne Elemente eingesetzt als das, was wir als Abendmahl kennen. Und um das ein bisschen zu verstehen, wollen wir so ein Passamahl ein bisschen durchfeiern. Wir werden Tisch stellen, wir werden auf jedem Tisch so einen speziellen Passateller haben mit ganz definierten Elementen, aber das dann alles am Donnerstag. Und dann anschließend wollen wir eben miteinander essen. Und dann haben wir wieder die richtige Freude, oder?
Vielen Dank, Peter. Genau, ich komme zum Schluss oder ich bin am Schluss, das Team darf gerne kommen. Einfach noch für euch auch der Hinweis, heute ist zwar der erste Sonntag im Monat, aber nachdem wir jetzt am kommenden Donnerstag miteinander das Passamahl feiern werden und wir werden auch am Karfreitag miteinander das Abendmahl feiern, haben wir gesagt, machen wir heute keine Abendmahlszeit miteinander, sondern wir stimmen uns ein und bereiten uns vor auf das, was vor uns liegt. Und ich sage Amen und bis morgen Abend.